So, als erstes wünsche ich euch ein gesundes und frohes neues Jahr. Und wir sollten 2021 vor allem aufpassen, geistig gesund zu bleiben. Was mich in dieser Corona-Krise von Anfang an erstaunt, warum propagiert die Bundesregierung nicht das einfachste, beste und billigste Mittel gegen Viren und Infektionskrankheiten? Das Immunsystem. Kostet nichts, außer ein bisschen Disziplin. Ein funktionierendes Immunsystem rettet Leben. Das interessiert aber weder Politik noch angeschlossene Mediziner. Keine Kampagne zu Bewegung und Ernährung, keine Aufklärung. Im Gegenteil, auf dem Sofa sitzen wird von der Regierung zum Heldentum erklärt und auf die Impfung warten. Und die kostet richtig viel. Ansonsten Angst und Stress und auch das belastet unser eigenes Abwehrsystem. Es sind ungesunde Zeiten. Wir müssen reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Michael Spitzbart nach Salzburg.
Hallo nach Kärnten.
Ja, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Mediziner, haben in den USA und Deutschland studiert, eine Ausbildung im Fachgebiet Urologie gemacht und promoviert. Schon als Doktorand in der Gefäßchirurgie haben Sie gemerkt, wie wichtig Prävention und die Vermeidung von Krankheiten sind. Sie haben sich dann auf Vorsorge und Gesundheitsgestaltung spezialisiert. Nach 26 Jahren Arbeit in Nürnberg, am Klinikum und in eigener Praxis, der Umzug nach Salzburg. Hier führen Sie eine Praxis für präventive und ursachenbezogene Medizin. Sie sind außerdem stark gebuchter Vortragsredner, beraten Firmen in Sachen Gesundheitsmanagement und Sie sind Buchautor, haben für ein Buch sogar den Europapreis für Literatur in der Kategorie Sachbuch bekommen. So, unser Thema ist das Immunsystem. Wird ein funktionierendes Immunsystem mit einem Virus wie SARS-CoV-2 fertig?
Im Prinzip ja. Wenn ich ansonsten gesund bin, keine Grunderkrankungen habe, mich immer gesund ernährt habe, mich viel bewegt habe, in aller Regel wird der Organismus damit fertig. Wie der Mensch immer schon mit Viren, Bakterien fertig geworden ist, sonst gäbe es uns nicht. Also der Mensch ist in die Welt der Viren, Bakterien eingewandert, nicht umgekehrt.
Also die gab es vor uns.
Die gab es lange, lange vor uns und wir sind ganz gut aneinander gewöhnt. Und ein gutes Immunsystem wird prinzipiell mit fast allem fertig. Und mein Vorwurf in der ganzen Diskussion ist eigentlich auch, dass nie gesagt wird, was kann man selber tun, um stärker zu sein von der Abwehr. Was kann man selber tun, um das zu unterstützen, die Krankheit gar nicht erst einzufangen.
Ja, im Gegenteil. Es wird ja im Grunde gesagt, bleib zu Hause auf dem Sofa sitzen. Da gibt es ja dieses Heldenvideo von der Bundesregierung. Also die Helden sind die, die auf dem Sofa sitzen bleiben. Wir sollen keine Kontakte haben. Sind Kontakte, also soziale Kontakte und Berührungen, sind die eigentlich auch wichtig fürs Immunsystem?
Berührung ist wichtig. Das ist eine Art der Impfung, Auffrischung der Impfung. Indem ich immer wieder in Kontakt komme mit meiner Umwelt, mit Bakterien, mit Viren, kann mein Immunsystem immer wie so ein bisschen dopen, ein bisschen aufboostern. Und je mehr ich mich zurückziehe, abkapsel, desto schlechter wird das Immunsystem. Und natürlich auch die Psyche darf man nicht außer Acht lassen, gerade soziale Kontakte. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und über die sozialen Kontakte, über die Stimmung, kann man sein Immunsystem beeinflussen. In beide Richtungen leider. Also durch Abkapselung in die falsche Richtung.
Fangen wir mal von vorne an. Was genau ist eigentlich das Immunsystem?
Immunsystem sollte unterscheiden können zwischen Körperfremd, Körpereigen. Also es gibt natürlich diese Autoimmunkrankheiten, wo das Immunsystem nicht mehr richtig abgrenzen kann, Körperfremd, Körpereigen. Da kämpft der Körper gegen sich selbst stellenweise, Rheuma, gegen Gelenkinnenhaut beispielsweise. Ansonsten soll das Immunsystem uns vor allem schützen, was nicht zum Körper gehört, was potenziell gefährlich wäre. Und da gibt es ein Immunsystem, was zellgebunden ist, zum Beispiel die T-Zell-Immunität. Und dann gibt es die Antikörper, die der Körper produziert, wenn er in Kontakt gekommen ist mit irgendwelchen Antigenen, mit potenziell krankmachenden Substanzen, die nicht zum Körper gehören. Und je mehr Substanzen erkennt als körperfremd, je besser das Immunsystem gebrieft ist, aufgebaut ist, desto seltener wird man krank. Also besser wäre es, sich mehr auszusetzen. Früher hat man sich vielleicht am Tag zweimal die Hände gewaschen. Also ich sage jetzt bitte nicht in der Pandemie-Geschichte keine Hände waschen, sage ich nicht. Nicht falsch verstehen, aber früher so ein Bauer auf dem Land, der hat sich vielleicht gerade mal vom Mittagessen die Hände gewaschen. Aber sonst hatten die eigentlich immer Kontakt mit Tieren, mit Viechern, mit, das war halt nicht so sakrotan sauber, wie das heute bei uns ist.
Ja, ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir haben draußen gespielt, wir haben uns alles in den Mund gestopft. Das ist eigentlich gut, oder?
Das ist eigentlich gut, ja. Das pimpt das Immunsystem auf.
Okay, das heißt, die Kinder, die jetzt aufwachsen mit lauter Hygieneregeln, mit Masken zum Teil auch schon, mit nichts anfassen, mit viel Desinfektionsmittel, was bedeutet das für deren Immunsystem?
Also es gab schon vorher, gab es Studien, die gezeigt haben, dass Kinder, die sehr behütet aufwachsen, so von sakrotanen Müttern, dass die viel häufiger diese sogenannten atopischen Krankheiten entwickeln, wie Asthma, wie Neurodermitis. Und Kinder, die mehr am Land aufwachsen, auch mal in Mistgrube fallen, die sind seltener befallen von solchen atopischen Erkrankungen. Und auch Kinderärzte sagen, man soll dem Kind ein Haustier geben, damit es sich impft, dass es nicht so steril aufwächst. Dadurch können wir solche Krankheiten vermeiden, zumindest minimieren. Also auch diese ganze Desinfizierung heutzutage. Und ich habe neulich eine Patientin gehabt, ein junges Mädchen, die hatte ganz schrundige Hände, alles offen, weil die ständig mit Desinfektionsmittel rumgemacht hat und den natürlichen Säureschutzmantel der Haut entfernt hat mit dem Alkohol. Also das ist an vielen Stellen nicht gut, diese übermäßige Hygiene.
Okay, also und so Maßnahmen wie dieser Lockdown, wie dieses Drinsitzen, ich nehme an, Bewegung wäre auch sehr wichtig, ne?
Das ist der Faktor überhaupt, der Faktor schlechthin. Man kann nachweisen, dass schon in den ersten 2-3 Minuten Bewegung die Anzahl und die Aggressivität der natürlichen Killerzellen im Blut messbar ansteigt. Also beim Netflix-Gucken schläft das alles ein. Und wenn man rausgeht, in die Natur sich bewegt, kann man das Immunsystem aktiv stärken. Das schafft man nicht in der Wohnung und nicht durch einen Lockdown. Es gibt ja auch genügend Studien, die zeigen, je stärker der Lockdown war, desto höher auch die Krankheitsrate, auch die Todesrate. Also der Lockdown alleine hat nichts verhindern können. Im Gegenteil, wahrscheinlich eher schlimmer gemacht, wenn man sich Frankreich und manchmal sich Spanien anschaut. Je härter der Lockdown, hat die ETH Zürich herausgefunden, desto höher eigentlich die Krankheits- und Todesrate.
Also ist Lockdown unserer Gesundheit nicht wirklich zuträglich? Bewegung haben wir keine. Wie sieht es denn mit der Ernährung und dem Immunsystem aus? Stimmt es, dass die meisten Abwehrzellen im Darm sitzen?
Man spricht von einem darmassoziierten Immunsystem. Also eine gute Darmflora ist auch sehr wichtig für ein gutes Immunsystem. Allerdings nicht das allein Entscheidende. Für mich ist das Wichtigste beim Immunsystem ein hoher Gesamteiweißspiegel im Blut. Kann jeder Arzt messen. Und viele gehen zum Arzt und sagen, ich habe mich durchchecken lassen, bei mir ist alles normal. Da muss man zwei Fragen stellen. Was hat er alles gemessen? Beziehungsweise was hat er alles nicht gemessen? Und was ist normal? Also normal ist das, was die Masse hat. Aber das, was die Masse hat, muss noch nicht gut sein. Viele wollen nicht normal, sondern optimal sein. Also wenn ich einen Blutspiegel habe, wenn das der Normbereich ist, viele Labore haben ja so grafische Darstellungen. Man kann sich dann einordnen, wo der einzelne Blutwert liegt. Zum Beispiel Magnesium, untere Norm, obere Norm. Menschen, die beim Magnesium in der oberen Norm sind, bekommen praktisch keine Migräne, praktisch keinen Tinnitus, praktisch keinen Hörsturz. Und Leute, die im unteren Normbereich sind, bekommen das sehr viel häufiger. Also bei mir ist alles normal. Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen tiefnormal und hochnormal. Genau beim Eiweißspiegel. Der wird immer nicht mitgemessen, gehört nicht mit zur Routine. Genauso wenig wie Magnesium.
Also ich glaube, mein Eiweißspiegel wurde noch nie gemessen. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern.
Also gehört nicht zur Routine. Und wenn er mal aus Versehen mitgemessen wird und er ist traurig tief, sogar das Laborstein ein Ausrufungszeichen dran gemacht hat, weil es zu tief ist. Wenn ich die Patienten frage, was hat denn der Arzt da gesagt? Och, das ist nicht so schlimm. Das Eiweiß, das ist nicht so schlimm. Für mich der wichtigste Wert überhaupt. Das Wort Protein kommt vom griechischen Wort Proteo. Ich gehe voran. Wenn man im Leben vorangehen möchte, sollte man einen hohen Eiweißwert haben und keinen tiefen Eiweißwert. Und die meisten Menschen, die schlecht drauf sind, die müde sind, die antriebslos sind, die schlapp sind, haben sehr häufig einen tiefen Eiweißspiegel. Und leider Frauen oft tiefer noch als Männer. Weil Frauen Kinder kriegen, kostet Eiweiß. weil Frauen stillen, das kostet Eiweiß, weil Frauen menstruieren, das kostet Eiweiß und Stress kostet Eiweiß. Mhm. Also den Stress haben die Männer und Frauen gleich, aber die Männer haben die drei anderen Sachen nicht, wo sie potenziell Eiweiß verlieren. Und dann ist ein Mann mal ein Freund vom Steak auf dem Grill und viele Frauen halten sich dann mehr an den Salat und haben da auch weniger Eiweißquellen, um das wieder auszugleichen, was sie an anderen Stellen verloren haben.
Was soll ich denn essen?
Fisch, Geflügel, Fleisch, Eier, Gemüse, Salate, Nüsse, gute Fette, Punkt. Mhm. Das wäre das Wichtigste. Was ich meinen Patienten immer versuche klarzumachen, dass Kohlenhydrate nicht essentiell sind. Kohlenhydrate brauchen wir nicht. Aber es entspricht nicht der Lehrmeinung. Laut Lehrmeinung sollten wir die Hälfte der Kalorien täglichen Kohlenhydraten aufnehmen.
Aber so ernährt sich doch der Mensch seit jeher. Ist das
nicht? Jeher nicht.
Nee?
Nein. Ackerbau, Viehzucht gibt es vielleicht seit 4.000, 5.000, 6.000 Jahren höchstens. Und vorher haben die eigentlich höchstens mal per Ehren vom Gras abgekaut. Und der Mensch hat sich richtig entwickelt, als er die Jagdtechniken besser beherrscht hat. Da hat das Gehirn noch einen Sprung gemacht in der Entwicklung. Und Kohlenhydrate, gerade die komplexen Kohlenhydrate, die wir heute sehr häufig und sehr viel essen, die gibt es noch gar nicht so lange. Ich versuche meinen Patienten mal klarzumachen, ich zeige mein Bild, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das sind so die essentiellen Stoffe, aus denen wir bestehen. Mhm. Wir bestehen aus 47 Stoffen. Würde nur ein Stoff ganz fehlen, wären wir tot. Dadurch kann man unterscheiden, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und Kohlenhydrate gehören nicht dazu. Mhm. Und viele Leute essen sich an dem satt, was sie gar nicht brauchen. Und haben zu wenig Platz auf dem Teller für das, was sie brauchen. Vor 100 Jahren war das nicht so ein großes Problem. Da haben die Menschen über die Quantität der Ernährung genug von der Qualität bekommen. Also noch vor 100 Jahren hat man im Haushalt allein oder auf dem Bauernhof 4.000, 5.000 Kalorien täglich verbrannt und wieder bilanziert. Und mit diesen Kalorien haben wir auch genug vom Eiweiß wieder aufgenommen. Auch so arme Leute essen Bohnen, Linsen, solche Sachen. Haben die halt sehr viel davon gegessen. Aber heute ist der Kalorienbedarf mehr als halbiert. Und da muss man halt mehr auf die Qualität achten, um die mangelnde Quantität dann auszugleichen. Mhm. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum so viele Menschen manchmal optimierbare Blutwerte haben. Und dieses Bild, was ich immer zeige, das ist so eine Regentonne mit den 47 Substanzen, aus denen wir bestehen. Wenn nur ein einziger Stoff bei 70%, das ist alles andere auch bei 70%, das sogenannte Minimumgesetz, Justus von Liebig, Minimumgesetz, das gilt für jeden Organismus. Also auch für eine Pflanze gilt das Gleiche. Wenn der Boden zu wenig Sonne hat, hilft es nicht, wenn sie mehr gießen. Das muss alles im Gleichgewicht stehen. Und bei uns ist es Zink, ist es Magnesium, sind die Aminosäuren, sind die Fettsäuren, die wir alle brauchen und am besten an der Oberkante und nicht auf Reserve. Mhm. Wenn jemand einen Stoff auf 70% hat, ist er nicht ganz krank, aber auch nicht ganz gesund. Und gerade wenn ich Abwehr haben möchte, optimale Abwehr, dann möchte ich die Stoffe meinen Patienten bei 100% haben. Dass ich weiß, ist, dass die Natur aus den Vollen schöpft. Also nicht der Arzt heilt, die Natur heilt. Mhm. Und ich bei meinen Patienten versuche immer das auszugleichen, was die Natur braucht für die optimale Funktion. Und der Rest geht von alleine. Das gilt auch für das Immunsystem.
Was ich mich ja frage, ich habe von diesem Eiweißspiegel im Grunde vor Ihnen noch gar nicht so viel gehört. Wird das in der Schulmedizin überhaupt nicht beachtet? Oder?
Diese ganzen essentiellen Stoffe werden nicht beachtet. Alles, was lebensnotwendig ist, wird nicht beachtet. Und wenn ich einen Mangel habe, zum Beispiel bei einem Eiweißbaustein Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, die braucht der Körper, um daraus das Serotonin zu machen.
Und wenn ich glücklich macht.
Das Glückshormon und daraus das Melatonin, das Schlafhormon. Also wenn ich Tryptophan zu wenig habe, habe ich schon mal gleich zwei Hormone auf Sparflamme. Mhm. Aber das wird nie gemessen. Und wenn jemand halt traurig ist, depressiv ist, dann wird sofort ein Antidepressivum verordnet. Also ein Medikament, kein natürlicher Stoff, ein Medikament, was das wenige Serotonin langsamer abbauen soll. Das machen die Medikamente. Das heißt, das Symptom behandeln, nicht die Ursache behandeln. Und den richtigen Eiweißbaustein geben, das wäre Ursache behandeln.
Und warum sind Sie schlauer als die anderen?
Ich habe das Biochemiebuch gelesen.
Tatsächlich,
da steht da alles drin. Aber das lernt doch jeder Arzt mal in der Vorklinik. Aha. Lernen das alle. Nur das wird dann vergessen. Und dann wird eigentlich nur noch das gemacht, was die Pharmaindustrie vorschreibt. Bei jedem Kongress hören Sie nur, auf welches Symptom passt welches Medikament. Es wird nie darüber geredet, was ist die Ursache für ein Symptom. Und dieser Mangel von diesen essentiellen Stoffen, das ist so der blinde Fleck im Auge der Medizin. Ich habe mich darauf spezialisiert. Mhm. Es ist auch relativ überschaubar. Und jede Oma, die googeln kann, die kriegt raus, ohne Tryptophan gibt es kein Serotonin. Mhm. Aber die Ärzte, viele Ärzte müssen es lange nachlesen und glauben es dann immer noch nicht, weil das nicht der Goldstandard ist, wie man beispielsweise Depressionen behandelt. Der Goldstandard wird festgelegt von den Fachgesellschaften. Und da sitzt natürlich auch schon die Pharmaindustrie mit am Tisch. Und die sagen, was gesund ist. Und ich bin ja gar nicht alleine, der sowas ein bisschen anprangert. Auch der Professor Ludwig, das ist der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, der sagt, es gibt praktisch keine pharmaunabhängigen Studien.
Also wenn die Pharma bezahlt die, ne?
Weil bezahlt die, ja. Wenn kann auf die Idee kommen, zu untersuchen mit Tryptophan, Serotonin, das eigentlich im Labor schon drinsteht, das muss ich gar nicht mehr untersuchen. Mhm. Aber keine Pharmafirma kann für sich das Tryptophan patentieren. Darum okay. Ist es wertlos für die Pharma. Und auf dem Psychopharmaka ist ein R drauf. Das ist patentiert. Und darum wird das damit behandelt und nicht mit natürlichen Stoffen behandelt. Und weil ich halt sehr viele Vorträge halte, sehr viele Seminare mache, wissen die Leute eigentlich, die verstehen die Zusammenhänge, die wissen um diese Verhältnisse und wollen dann lieber natürlich behandelt werden, anstatt die Psychopharmaka oder andere Medikamente zu bekommen. Wissen Sie, wenn das nicht funktionieren würde, kann man ja immer noch die Medikamente geben.
Aber es funktioniert.
In der Regel brauche ich, wenn ich im Jahr mal 2, 3 Mal Medikament aufschreibe, ist das viel. Mhm. Die Patienten kommen gerade zu mir, weil die sagen, ich habe jetzt seit 15 Jahren Psychopharmaka, ich möchte weg davon. Ich möchte nicht mehr nehmen. Helfen Sie mir, das loszuwerden. Dann messen wir den Status quo. Wir messen die Aminosäuren fürs Gehirn. Dann werden die substituiert und im Gegenzug langsam die Psychopharmaka rausgefahren. Weil die auf die Dauer auch das Wesen des Menschen verändern. Mhm. Glück onduliert. Glück verläuft in Wellenbewegungen. Man muss die Tiefen kennen, um die Höhen genießen zu können. Mhm. Aber die Psychopharmaka machen beides flacher. Die Leute nehmen am eigenen Leben emotional weniger teil.
Und genau, deswegen nehmen ja auch viele Leute dann ihre Psychopharmaka nicht aus dem Grund, weil sie so teilnahmslos werden
dadurch. Ja, und geschickt wäre es halt, die natürliche Produktion zu optimieren und dann rauszugehen, und um aufgefangen zu werden von der eigenen Hormonproduktion. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt natürlich viele andere Krankheiten, die man auch so gut behandeln kann, wenn man nur die natürlichen Stoffe auffüllt und auf 100% bringt. Mhm. Eine relativ leichte Art der Medizin.
Eigentlich schon, aber ist wahrscheinlich nicht so viel Kohle drin, also für die Pharmaindustrie.
Das darf ich nicht sagen, aber man könnte das vermuten.
Fragezeichen. Ist da vielleicht nicht so viel Kohle drin? Für die
darf ich kurz noch was einflechten? Ich habe gesehen, Sie hatten neulich den Norbert Bolz als Interviewpartner. Ja. Den schätze ich sehr. Und ich habe schon mehrfach mit ihm gemeinsam auf der Bühne gestanden, als Vor- oder Nachredner. Und ich habe einen Satz von ihm gemerkt. Der hat mal gefragt, was die größte Entdeckung der Mondfahrt war. Entdeckung der Mondfahrt war eigentlich die Erde. Mhm. Die Astronauten sind zum Mond geflogen, haben auf dem Weg zum Mond mal aus Versehen sich umgedreht und die Schönheit der Erde entdeckt. Mhm. Und haben sich Rest des Lebens für den Umweltschutz eingesetzt, weil sie so fasziniert waren von dem blauen Planeten. Und als Analogie verwende ich das immer in meinen Vorträgen, Seminaren. In der Pharmaindustrie versucht man zum Mond, Jupiter und Venus zu fliegen, um möglichst körperfremde Substanzen zu finden, mit einem R drauf, um uns damit zu behandeln. Und die vergessen, sich umzudrehen. Die vergessen zu gucken, woraus bestehen wir denn eigentlich? Mhm. Dann sind wir bei diesen essentiellen Substanzen, um die sich leider niemand kümmert. Mhm.
Nochmal, sehr interessant, nochmal zurück zum Immunsystem. Gibt es eigentlich gute und schlechte Immunsysteme als Vererbung?
Ja, es gibt, es ist schwer zu sagen, was da Vererbung ist, was angelernt ist. Wenn ich, es gibt vielleicht Familien in prekären Situationen, wo vielleicht die Eltern schon zu Hause sitzen, viel Alkohol trinken und rauchen und das Kind damit aufwächst, dann gehe ich mal davon aus, dass das Immunsystem des Kindes auch nicht so ganz toll ausgeprägt ist. Also mit der Vererbung weiß ich nicht genau, ob das alleine ausschlaggebend ist. Mhm. Die ganze Vererbung, zum Beispiel Zuckerkrankheit, ist die am häufigsten vererbte Stoffwechselkrankheit. 30% von uns haben die Anlagen dafür. Nur ob es rauskommt oder nicht, entscheiden wir selber.
Also durch wahrscheinlich auch schon in der Erziehung. Wie wachse ich auf? Mit welcher Ernährung?
Wie bewege ich mich? Zucker? Welche Ernährung habe ich? Ganz genau. Mhm. Und kurz nach dem Krieg gab es praktisch keinen Diabetes Typ 2. Gab es nicht. Wo die Veranlagung schon da war. Genauso wie heute auch. Und heute gibt es schon Schulkinder mit Alterszucker. Mhm. Also früher hieß es Alterszucker, jetzt ist es umgetauft worden, Diabetes Typ 2. Weil immer jüngere Leute auch schon Alterszucker bekommen. Durch das falsche Verhalten. Das ist diese Epigenetik. Mhm. Damit interessiert mich gar nicht so sehr, gibt es eine Veranlagung dafür, sondern was mache ich daraus? Das ist viel wichtiger.
Mhm. Ein Thema sind ja jetzt auch die ganzen alten Menschen, die in den Heimen sitzen, abgeschottet werden, fast das gesamte letzte Jahr. Jetzt sagt eine Studie der Charité, alte Menschen haben generell ein schlechteres Immunsystem, weil die T-Zellen zwar da sind, aber in ihrer Funktion eingeschränkt. Können alte Menschen ihr Immunsystem auch noch richtig in die Spur bringen?
Also es stimmt mit den T-Zellen. Wenn man jung ist, hat man viel mehr T-Zellen zur Verfügung, diese naiven Zellen, die man anlernen kann. Und irgendwann ist ein bisschen ausgelernt. Man hat nicht genügend Zellen, die danach kommen, die das Immunsystem besser optimieren können. Aber trotzdem sollte man nie die Flinte ins Korn schmeißen, sondern egal wie alt man ist, ständig mobil bleiben, das Immunsystem mit allen Möglichkeiten und mit dem Sauerstoff das Immunsystem optimieren. Mhm. Also ich habe einen Freund, der ist mittlerweile 83, ehemaliger Kinderarzt hier in Salzburg. Und wir gehen zusammen Berge rauf und der geht auf Rücksicht zu mir, nicht auf Zeit, mit seinen 83 Jahren. Also der lacht über Corona. Der hat auch Kontakt mit seinen Kindern, Enkelkindern und so. Da würde ich mir um ihn auch gar keine Sorgen machen. Aber viele Menschen, die mehr abgeschottet sind, die mehr im Heim sitzen, oft sehr schlechte Ernährung haben. Also ist natürlich nicht überall so, aber in vielen Krankenhäusern, in vielen Altenheimen gibt es grottenschlechtes Essen. Also nur tot gekocht, nichts Vitales, keine Vitamine.
Mhm. Naja, und dann sitzen die natürlich da und kriegen keinen Besuch. Und ich und glaube, da kann man, mit 85 den Lebenswillen auch verlieren. Ne?
Ganz genau. Und Einsamkeit ist die häufigste Todesursache.
Einsamkeit ist die häufigste Todesursache.
Absolut, absolut. Und dadurch geht das Immunsystem auch runter, wird runtergefahren. Und viele Menschen wollen dann einfach nicht mehr leben, wenn die einsam sind. Menschen sind ein soziales Wesen. Die möchten nicht einsam sein. Und es gibt viele ältere Menschen, die nicht mehr so ganz klar sind. Und die werden plötzlich nicht mehr besucht von den Angehörigen. Dann denken die Angehörigen wollen mich strafen, dass sie nicht kommen. Mhm. Und die verstehen nicht mehr ganz. Ich habe so Fälle hier in der Patientenschaft. Und die verstehen das nicht mehr ganz, dass die nicht dürfen. Die würden schon wollen, die Angehörigen, aber die dürfen nicht. Und das können sie denn vielleicht im Altenheim den Leuten mal einmal erzählen, aber am nächsten Tag wissen die das nicht mehr. Mhm. Dann fühlen sie sich wieder bestraft, dass keiner zu ihnen kommt.
Ja, das ist eigentlich kein so richtig lebenswertes Leben. Jetzt wird der Lockdown ja wieder verlängert, wie es ausschaut. Und ich frage mich wirklich die ganze Zeit, warum gibt es keine Kampagne der Regierungen, das Immunsystem zu stärken? Interessiert das Thema die Schulmedizin auch nicht wirklich? Immunsystem?
Also alles, was natürlich ist, das ist eigentlich weg vom Fenster.
Okay.
Also man wartet, man hat das Immunsystem hat man jetzt ausgesourced an die Pharmaindustrie. Also Immunsystem gibt es nur noch als Impfung, nicht mehr als eigenständiges System. Und auch die WHO hat jetzt das geändert, die Definition der Herdenimmunität. Früher hat es geheißen, wenn 70% immunisiert sind, auch durch natürlichen Kontakt mit dem Virus, dann kann man von der Herdenimmunität sprechen. Jetzt heißt es müssen 70% durchgeimpft sein. Und dann erst kann man von der Herdenimmunität sprechen.
Ja, Sie sagen ja von sich selbst, Sie sind kein Impfgegner. Und wie stehen Sie jetzt zu dieser Corona-Impfung?
Also ich habe eben noch ein Interview gehört mit dem Professor Ludwig. also Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, und der hat gesagt, wenn alle Welt jetzt sagt, dass die Impfung so toll ist und ungefährlich ist, sagt er, das ist verantwortungslos, weil kein Mensch weiß, das ist politisch erwünscht, dass Medien so berichten. Aber auch für Ärzte ist es fahrlässig, jetzt allen Menschen querbeet die Impfung zu empfehlen und sagen, möglichst schnell impfen, wo gar kein Mensch weiß, wie nach dieser teleskopierten Zulassung, wie da die mittelfristigen oder Langzeitschäden sein werden. Und es ist ja nicht so, als hätten wir es nicht alle schon mal erlebt mit der Schweinegrippe, aber genau das Gleiche. Die wurde auch Hals über Kopf zugelassen und da war die Medizin deutlich schlimmer als die Krankheit. Und ich würde mir wünschen, dass das alles gut funktioniert. Aber so ins gleiche Horn zu blasen, wir brauchen uns gar keine Sorgen machen. Die Impfung hat es bei Menschen noch nie gegeben. Es gibt keine Langzeitstudien. Trotzdem ist es auf jeden Fall ungefährlich. Also ich kann da ins gleiche Horn nicht mit reinblasen. Ich bin da etwas differenzierter und rate meinen Patienten erstmal nicht aktiv zur Impfung. Und viele Menschen, die ich kenne, die sagen, ja, wir warten erstmal ab, gucken, was passiert. Und wenn man jetzt.
Viele Ärzte auch und Krankenpfleger.
Ärzte auch, ja. Und wenn man jetzt Corona mal nüchtern sieht und mal vergleicht, was sagt die WHO, wie ist die Case Fatality Rate, wie ist die Sterblichkeitsrate, dann sind wir im Bereich einer Grippe. Mhm. Und bei der Grippe vor 2-3 Jahren, die auch sehr schlimm war, hat kein Hahn danach gekräht. Und jetzt ist es halt schon am Anfang gleich, ist das so in die Medien gekommen. Es gab so eine Berichterstattung, es gab ja schon Sondersendungen im Fernsehen für jeden Verdachtsfall, gab schon eine Sondersendung. Und da ist das so tief implantiert worden im Gehirn der Menschen und ist die Angst so tief transportiert worden in die Gehirne der Menschen, dass die gar nicht mehr reflektieren, gar nicht mehr gucken. Also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Man muss nur einmal die Bilder von Italien sehen, hat der Karl Lauterbach gesagt, unser Glück waren die Särge in Italien. Ich weiß nicht, ob man davon Glück sprechen kann, aber bei Markus Lanz hat er das gesagt. Unser Glück waren die vielen Särge in Italien. Dadurch haben die Leute die Angst bekommen, dass die Särge deswegen angehäuft waren, weil die Menschen in Italien in der Regel Erdbestattung haben und ganz wenig Krematorien haben. Aber durch die Corona-Krise sollten halt die Menschen verbrannt werden, nicht erdbestattet werden, dass da ein Rückstau gab. Da hat man natürlich viele Särge. Und das ist in den Köpfen der Menschen drin. Aber wenn man noch die Statistik sieht in Italien, die meisten Corona-Toten sind älter gewesen als das Durchschnittsalter, also Durchschnittstodesalter in Italien.
Ja, das ist ja auch in vielen Ländern so. Kann man denn sagen, also Angst und Panik sind ja im Grunde die Gefühle, die auch Hysterie, die erzeugt wurden im letzten Jahr. Und das ist kontraproduktiv fürs Immunsystem und auch für unsere Gesundheit. Kann man sagen, dass das letzte Jahr uns gesamt kränker gemacht hat?
Also es gibt wahrscheinlich noch keine Statistiken, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es uns nicht gut getan hat. Und wenn ich mir überlege, was die Regierung mit uns gemacht hat, in Deutschland beispielsweise, da gibt es ja das geleakte Papier aus dem Innenministerium, was auch der Spiegel oder Focus Online veröffentlicht hat, dass wirklich eine 20-Millionen-Kampagne gefahren wurde, um die Angst in uns hinein zu transportieren. Es gab dann diese Geschichten, dass Kindern klargemacht werden soll, wenn sie sich die Hände nicht waschen dann, und die Eltern anstecken, dann müssen sie ansehen, wie die Eltern zu Hause elendig ersticken in der Krankheit. Dass sie dann schuld sind, dass ihr ganzes Leben unter Schuld leiden müssen. Das wurde transportiert von einer Studie, also es war eine aus dem Innenministerium wurde das dann transportiert in den Medien, mit 20 Millionen gesponsert, um es auch wirklich tief in die Masse zu bringen. Und ich glaube nicht, dass nochmal 20 Millionen gesponsert werden, um diese Angst wieder rauszukriegen aus den Menschen.
Mhm. Also das heißt, permanente Angst kann uns krank machen,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Das Immunsystem wird sowas von runtergefahren, Psychoneuroimmunologie. Angst frisst Seele. Und Sie haben mich als Mediziner vorgestellt am Anfang. Das mag ich eigentlich nicht. Ich sehe mich als Guru. Arzt.
Bitte? Ich nenne Sie jetzt Guru.
Ich sehe mich als Arzt und nicht als Mediziner.
Okay.
Ein Mediziner sieht den Menschen dann als die Summe seiner Organe. Die sprechen auch so im Krankenhaus, die Galle auf 1007 und der Blinde mal auf 109. Und die vergessen gerne, dass am Blinden ein Stück Mensch auch noch mit dranhängt. Mhm. Also der Mensch ist
das Ganzheitliche.
Der Mensch ist ein Individuum. Mhm. Das heißt übersetzt unteilbare Zweiheit. Mhm. Körper und Geist. Und ich würde noch weiter gehen. Ich würde uns als Individuum bezeichnen, Individrium, unteilbare Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und Geist und Seele haben eigentlich sehr wenig Platz in der normalen Medizin. Also für die Geisteskrankheiten gibt es Psychopharmaka, für die Seele gibt es überhaupt nichts. Aber die Angst ist schlecht für die Seele.
Und wenn man Was mache ich denn am besten dagegen? Wie können wir uns denn seelisch schützen oder impfen?
Indem man sich mit vielen guten Sachen beschäftigt, mit positiven Sachen selber beschäftigt und das Fernsehen öfter mal ausdreht und vielleicht nicht alle halbe Stunde ein Update braucht und lieber mal in die Berge geht, sich mit schönen Sachen beschäftigt. Ich weiß, ob Sie Monika Gruber kennen, die bayerische Philosophin. Also die hat für mich einen unheimlich guten, gesunden Menschenverstand. Und die sagt, wenn man auf die Berge geht und runterschaut, sieht jeder Misthaufen unten ziemlich klein aus. Also man kann durch so schöne Sachen wie Bergsteigen, Bergwandern, Abstand gewinnen, über den Sachen stehen. Mhm. Und sowas ist gut für die Psyche.
Wald auch?
Sicher ist Wald gut, klar. Ja. Also alles, was aktiv ist, was mit Natur zu tun hat, ich bin Natur verbunden. Alles, für mich ist das alles, ich sauge das auf. Und ich habe die Bilder auch immer dann noch vor Augen, wenn ich wieder am Schreibtisch sitze oder andere Sachen mache, dann habe ich diese Bilder abgespeichert. Mhm. Das sorgt für ein gutes Hintergrundrauschen im Gehirn.
Mhm. Glauben Sie denn, dass das Seelische und das Geistige genauso wichtig ist fürs Immunsystem wie das Körperliche?
Der Mensch ist eine Einheit,
also Körper, Geist, nur Seele. Wenn eins nicht funktioniert,
ist
funktioniert
genau
nicht.
Genauso wichtig. Das kann man auf mehrere Art und Weise beweisen. Es gibt zum Beispiel Frauen, die sind schwer krebskrank. Ist beschrieben in Büchern, da will eine Frau noch unbedingt den Tag der Einschulung miterleben von ihrem Kind. Und so lange lebt sie noch und am Tag nach der Einschulung ist dann gestorben. Also es ist allein die Psyche gewesen, die sie so lange am Leben gehalten hat. Also auf jeden Fall ist das eine ganz wichtige Verbindung, die in meinen Augen unterschätzt wird. Und ich rate immer, das ist schwer zu raten, also ich achte darauf, dass meine Patienten ein positives Hintergrundrauschen haben. Also wir alle haben so einen inneren Dialog, ein inneres Zwiegespräch, was wir ständig unablässig mit uns selbst führen. Jetzt, wenn die Leute uns zuhören, merken sie das nicht, dass im Hintergrund die leise innere Stimme zu ihnen spricht. Aber wenn man allein im Auto sitzt, Radios aus, übernimmt der innere Dialog. Wenn man einschlafen möchte, nicht gleich kann, übernimmt der innere Dialog. Wenn wir schlafen, läuft er weiter. Wenn wir träumen, läuft er erst recht weiter. Nicht wir denken, es denkt. Gedanken kommen, wenn die Gedanken es wollen, nicht wenn wir es wollen. Wir können die Qualität der Gedanken nicht beeinflussen.
Mhm. Können wir uns nicht zu positiven Gedanken trainieren?
Doch, natürlich schon. Also erstmal brauche ich, also von alleine können wir es nicht beeinflussen. Mhm. Wenn ich aber auf einen hohen Serotoninspiegel achte, kommen automatisch mehr positive Gedanken. Wenn ich mich, unser Gehirn arbeitet wie ein Computer, der kommt erstmal ziemlich unbefleckt auf die Welt, wir müssen ihn füttern. Und wenn ich viel negative Sachen reintue, dann darf ich mich nicht groß wundern, wenn nichts Positives rauskommt. Und wenn ich mir positive Sachen aufsauge, dann habe ich auch wieder diese Psychoneuroimmunologie, dann habe ich auf der richtigen Seite, durch die guten Gedanken, ein besseres Immunsystem.
Mhm. Also ich muss sagen, ich fühle mich nach unserem Gespräch super. Vielen Dank, Dr. Spitzbart.
Sehr gerne.
Tja, Leute, Bewegung, gesunde Ernährung, wenig Stress und nicht Panik, Sorge und eingesperrt sein. Wir müssen uns selber darum kümmern, dass es uns gut geht. Und ich kann Dr. Spitzbart nur zustimmen, Wald ist super. Also entspannt in diesem Sinne, die Bäume warten. Bis bald. Tschüss. Thank you.